Übersetzung. Maharaj Parikshit, der Enkel der Pandavas, war seit frühester Kindheit ein großer Geweihter des Herrn. Selbst wenn er mit Puppen spielte, pflegte er Sri Krishna zu verehren, indem er die Verehrung der transzendentalen Bildgestalt Gottes in seiner Familie nachahmte. Erläuterung. In der Bhagavad Gita 6.41 heißt es, dass selbst ein Mensch, der bei der Ausübung von Yoga scheitert, die Möglichkeit bekommt, im Hause frommer Brahmanas oder im Hause reicher Leute wie Kshatriya-Königen und wohlhabenden Kaufleuten geboren zu werden. Doch Maharaj Parikshit war mehr als das. Denn er war seit seinem letzten Leben ein großer Geweihter des Herrn gewesen und deshalb wurde er im Herrscherhaus der Kurus und insbesondere in der Familie der Pandavas geboren. Er hatte also von frühester Kindheit an die Möglichkeit, innerhalb der eigenen Familie mit dem hingebungsvollen Dienst für Sri Krishna vertraut zu werden. Da die Pandavas alle Geweihte des Herrn waren, huldigten sie zweifellos den in ihrer Familie verehrten transzendentalen Bildgestalten Gottes im königlichen Palast. Kinder, die in solchen Familien erscheinen, ahmen glücklicherweise im Allgemeinen solche Verehrung der Bildgestalten im Spiel nach. Durch die Gnade Sri Krishnas bot sich uns selbst die Gelegenheit, in einer Vaishnava-Familie geboren zu werden. Und so ahmten wir in unserer Kindheit die Verehrung des Herrn nach, indem wir dem Beispiel unseres Vaters folgten. Unser Vater ermutigte uns in vieler Hinsicht, alle Zeremonien wie das Ratha-Yatra und das Dola-Yatra-Fest zu begehen und er gab bereitwillig Geld aus, um an uns Kinder und unsere Familie Prasada zu verteilen. Unser spiritueller Meister, der ebenfalls in einer Vaishnava-Familie geboren wurde, bekam alle Anregungen von seinem großen Vaishnava-Vater Thakur Bhaktivinod. So verhält es sich mit glücklichen Vaishnava-Familien. Ein weiteres Beispiel ist die gefeierte Mirabai, die ein unerschütterlicher Gottgeweihte war und Sri Krishna als denjenigen verehrte, der auf großartige Weise den Govardhan-Hügel hochhob. Die Lebensgeschichte vieler solcher Gottgeweihten, das ist interessant, als wir hier das Buch übersetzt haben, haben wir nicht gewusst, dass Mirabai eine Vaishnavi ist, eine Frau ist, und haben übersetzt, the, mit der gefeierte Mirabai, der ein unerschütterlicher Gottgeweihter war. Das war eine Mataji. Die Lebensgeschichte vieler solcher Gottgeweihter ist fast immer die gleiche, da es stets Übereinstimmungen in der Jugend aller großen Geweihten des Herrn gibt. Nach der Ansicht Jiva Goswamis muss Maharaj Parikshit von den Kindheitsspielen Sri Krishnas in Vrindavan gehört haben. Denn er pflegte diese Spiele mit seinen jungen Spielkameraden nachzuahmen. Sridhar Swami vertritt die Auffassung, dass Maharaj Parikshit älteren Familienangehörigen bei der Verehrung der Familienbildgestalt zusah und sie dann nachahmte. Sridhar Vishwanath Chakravarti schließt sich der Ansicht Jiva Goswamis an. Doch ganz gleich, welche der beiden Auffassungen man zustimmt. Maharaj Parikshit empfand von frühester Kindheit an eine natürliche Zuneigung zu Sri Krishna. Und es mag sein, dass er beide der oben genannten Verhaltensweisen nachahmte. Dies beweist nur, dass er von Kindesbein an sehr hingegeben war, was ihn als Mahabhagavata auszeichnet. Solche Mahabhagavatas nennt man Nitya Siddhas oder Seelen, die von Geburt an befreit sind. Es gibt noch andere, die zwar nicht von Geburt an befreit sein mögen, die aber durch die Gemeinschaft mit Gott geweihten eine Neigung zum hingebungsvollen Dienst entwickeln. Und sie werden Sadhana Siddhas genannt. Letztlich besteht kein Unterschied zwischen diesen beiden und so kann man schließen, dass jeder ein Sadhana Siddhi, ein Geweihter des Herrn werden kann, wenn er nur mit rein Gottgeweihten zusammenkommt. Das beste Beispiel ist unser großer spiritueller Meister Sri Narada Muni. In seinem vorherigen Leben war er nur der Sohn einer Dienerin gewesen, doch durch die Gemeinschaft mit großen Geweihten wurde er ein Geweihter des Herrn von besonderer Art, der in der Geschichte des hingebungsvollen Dienstes nicht seinesgleichen findet. Namo Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale
Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyaje Shacharine. Jaya Sri Vishnu Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Savai Bhagavato Raja Pandaveyo Maharata Balakridana Kai Kridan Krishna Kridam Yarade. Maharaj Parikshit, der Enkel der Pandavas, war seit frühester Kindheit an ein großer Geweihter des Herrn. Selbst wenn er mit Puppen spielte, pflegte er Shri Krishna zu verehren, indem er die Verehrung der transzendentalen Bildgestalt Gottes in seiner Familie nachahmte. Wir haben andere Beispiele von großen Gottgeweihten, die sich selbst im Kindesalter nicht angezogen fühlten zu gewöhnlichen Spielen, sondern von frühester Kindheit an mit der Verehrung Krishnas begannen. Dies sind Nitya Siddhas, ewig befreite Seelen. Srila Prabhupada ist ein Beispiel für jemanden, der in die, eine Vaishnava-Familie geboren wurde und auch dort sofort anfing mit seinem Krishna-Bewusstsein. Prabhupada sagt, dass er zu keinem Zeitpunkt Krishna vergessen hat. Das ist ein Zeichen für eine so große Seele. Ein anderes Beispiel ist Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, der öfters von Srila Prabhupada in den Erläuterungen des Bhagavatams zitiert wird, der ebenfalls von Kindesbein an eine solche Nitya Siddha, eine befreite Seele war. Es heißt, als er Geburt nahm, wurde der ganze Raum, in dem dies geschah, von einem Licht erfüllt. Und als er aufwuchs, war er immer ein wenig getrennt von den normalen Spielkameraden und entwickelte schon sehr bald eine Zuneigung zum Srimad Bhagavatam. Er lernte von seinem älteren Bruder das Bhagavatam und kam eines Tages, als er vielleicht 5 Jahre alt war, zu ihm hin und fragte, ob er ihm wieder einmal Unterricht geben könne. Und er sagte, der ältere Bruder hatte gerade keine Zeit, ich habe das Bhagavatam. Lies doch erst noch das Bhagavatam ganz durch. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, das habe ich bereits ganz gelesen. Er sagte, der ältere Bruder, das ist nicht möglich, und schickte ihn weg. Aber nach ganz kurzer Zeit kam der kleine Vishwanath wieder zurück und sagte, ich habe es ganz gelesen. Niemand kann das Bhagavatam ganz lesen in so kurzer Zeit und vor allen Dingen nicht verstehen. Weil, sagte Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ich kann es ja rezitieren, und fing an, das ganze Bhagavatam auswendig herzusagen. Und das sind sehr viele Verse. Wäre es hier interessant zu wissen, wie viele? Wie viel? 18.000 Verse. Also nicht so einfach, also es bezeichnet wirklich eine außergewöhnliche Seele, an die also die vortragen kann, insbesondere wenn er sehr klein ist. So, diese großen Seelen nehmen offensichtlich nicht Geburt so, wie wir es getan haben, und haben nicht solche Erfahrung, sie kommen einfach von einem spirituellen Bereich herunter, um uns zu nützen. Wir werden Sadhana Siddhas genannt. Das heißt, durch das Aufnehmen eines echten spirituellen Pfades können auch wir unser Krishna-Bewusstsein entwickeln. Im 13. Kapitel der Bhagavad Gita wird von diesen Sadhanas Sadhanasiddhas berichtet, in dem es heißt, dass andere, die zwar nicht im spirituellen Wissen bewandert sind, einfach durch das Hören in der Lage sind, ebenfalls den spirituellen Pfad zu beschreiten. Prabhupada macht einen sehr interessanten Punkt, dass er sagt, letztendlich besteht zwischen den Nitya-Siddhas und den Sadhana-Siddhas kein Unterschied, denn beide sind sie Krishna bewusst. Ob jetzt jemand von der spirituellen Welt kommt, ein Bein in der spirituellen Welt hat und das andere auf unseren Erdplaneten, oder wollen wir mal sagen, auf die materielle die Ebene tut, so situiert ist, oder von der materiellen Ebene kommt und ein Bein in die spirituelle Welt setzt, beide Standpunkte sind die gleichen. So, während es nur ganz wenige Nityasiddhas gibt in dieser Welt, die erscheinen unter Krishnas Anordnung, um Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, kann doch jeder ein Sadhana-Siddha werden und somit Siddha sein, vollkommen sein, soweit wie es für ein Lebewesen möglich ist. Nun, diese großen Sehern sehen alles in Beziehung zu Krishna. Letztendlich hat auch alles eine Beziehung zu Krishna. Eko Desha Stita Ekadesha Stitas Yagya. Die höchste Persönlichkeit Gottes ist an einem Ort und von ihr gehen zahlreiche Energien aus, so wie die Sonne, die an einem Ort verweilt und ihre Strahlen durch das Universum schickt. So alles befindet sich in der Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes. Ein Gottgeweihter, der im Gottesbewusstsein ist, kann dies sehen. Er sieht nicht einfach nur Metall, Fleisch, Glas, ein Gummizelt, sondern kann verstehen, wie alles letztendlich mit Krishna verbunden ist. Bei den Sonnenstrahlen ist es für uns einfach. Wenn wir die Sonnenstrahlen sehen, am Morgen, dann haben wir das Gefühl, endlich ein wenig Sonne. Die Sonne ist jetzt hier in Gokula. Es ist an und für sich nicht ganz so, wenn die Sonne hier in Gokula wäre, dann würde als erstes das Gummizelt schmelzen und in einem dünnen Rinnensaal verschwinden und wir würden auch versenkt natürlich. Wir identifizieren die Energie automatisch, nämlich die Sonnenstrahlen, mit der Sonne. So kann auch ein reiner Gottgeweihter diese Energie automatisch mit Krishna identifizieren und zurückführen auf ihren Ursprungsort und somit Krishna bewusst sein. Krishna drückt das in der Bhagavad Gita aus, dieses Bewusstsein. Er sagt, wer mich in allem sieht und alles in mir, ist niemals von mir getrennt und ich bin nie von ihm getrennt. Das ist also Krishna oder Gottesbewusstsein. Dieses Gottesbewusstsein kann erweckt werden für uns durch Sadhana, wie wir gestern behandelt haben, wo ein Vorgang gezeigt wurde, wie man in all den Lebensphasen, die man tut, in allen Aktivitäten, die man tut, Kontakt aufnimmt mit Krishna durch diese Übung. Ich möchte alle erinnern, dieses Kapitel, ich habe gestern die Nummer angegeben, wo es zu finden ist, in der privaten Zeit nochmal durchzulesen. Es ist immer sehr inspirierend und man kriegt neue Anregungen, wie man sein spirituelles Leben ausführen kann. Nun, wir im Augenblick sind mehrere Schritte von der Realität entfernt, nämlich, dass diese Energie, in der wir uns bewegen, Krishnas Energie ist und dass wir uns somit in Krishna bewegen. Ich bin mir nicht genau sicher, ob ich diesen Punkt in privaten Gesprächen gemacht habe oder in der Vorlesung und möchte ihn deswegen an dieser Stelle nochmal machen. Stellt euch vor, wir lassen einen Hund frei in einer Bibliothek und er zerrt sich ein Buch aus dem Bücherregal. Das, davon sprach ich schon. Er wird also das Buch nicht lesen können, sondern sein Markierungszeichen dort hinterlassen, als ein, eine Aussage, Waldi war hier. Er tut dies, weil er nicht in der Lage ist, tatsächlich Geheimnis zu verstehen, was in diesem Buch vollendet ist. So würde ich auch hier sagen, dass unsere materialistische Zivilisation ein ähnliches Verhalten zutage legt. Sie ruinieren die Welt und verbreiten ihren Abfall, der an und für sich ein Zeichen für ihre falsche Einstellung ist, nämlich dass die Welt für Sinnbefriedigung und für Konsum bestimmt ist, überall hin und also übersehen eigentlich, sie lesen nicht im Lexikon der Welt, darum geht es, sondern tun etwas anderes. Diese Sicht zu sehen, kann man eigentlich vielfach feststellen. Wenn ein Mensch, der ein Kunstliebhaber ist, ein Gemälde sieht, wird er dann nur Farben sehen? Grün, blau, orange und so weiter. Nein, er wird einen röhrenden Hirsch an einem Alpensee erkennen können. Das ist ein beliebtes Schweizer Motiv. Oder etwas anderes. Oder wenn man Musik hört, hört man dann nur Klänge, Ping, Pang, Pong? Oder kann man in der Kombination der Klänge im Gesamtwerk eine Emotion verspüren? Viele Musik, das ist natürlich das Zweite ist da. Und so ist es auch, wenn ein gottesbewusster Mensch diese Welt sieht. Er kann die einzelnen Dinge, die er sieht, verbinden und Krishna dadurch erkennen, durch diese Welt. Deswegen, für die ersten Anfangsstufe im Gottesbewusstsein, wird von Krishna oder wird im Srimad Bhagavatam genau gesagt, wie wir das machen können. Es wird diese Welt als eine Energie Gottes direkt von ihm bezeichnet. Es heißt zum Beispiel, dass die Blumenpracht das Lächeln Krishnas ist. Und es heißt, dass der Tod der After Krishnas ist. Und die Vogelwelt, die mit ihrem bunten Gefieder schon so manchen ins Staunen gesetzt hat, den künstlerischen Sinn des Herrn zeigt. Die gewaltigen Gebirge, die hart da sind, zeigen das Knochen, den Knochen des Herrn, und die großen Flüsse wie der Amazonas sind die Venen und Arterien der höchsten Persönlichkeit Gottes. Der Magen, der Bauch ist wie der Magen des Herrn. Als Srila Prabhupada mit seinen Devotis in Südindien war, hat er ihnen eine Sicht dieser universalen Form gegeben, oder ein Verständnis dieser universalen Form. Er hat sie nämlich angehalten, jeden Tag im Ozean zu baden. Mit einem Devoti kamen die sonnenbeschienenen Palmstrände und die sanft ausrollenden Wogen als eine Repräsentation Mayas vor. Da sagte, sind nicht Maya hier. Und Prabhupada sagte, wo ist Maya? Die Sonne ist das Auge des Herrn. Die Palmen sind die Haare auf der universalen Form des Herrn. Der Bauch ist der Ozean ist der Bauch des Herrn. Wo ist Maya? Überall ist Krishna. Siehst du das nicht? Der Devotee hat ihn wohl mit dem Auge des Wissens gesehen. Wenn ein Mensch nicht mit dem Auge des Wissens schaut, dann ist er an und für sich kein Mensch. Genauso wie Waldi, der in die Bibliothek kommt, nicht mit dem Auge des Wissens schaut, sondern nur wirklich schwarz und weiß auf der Buchseite sieht und sich in etwas, sagen wir mal, nicht so wie ein Literaturbegeisterter verhält mit dem Buch. So tut auch ein Mensch, der nicht mit dem Auge des Wissens schaut und nicht hinter die Dinge sehen kann, der nicht Ekadesha Sita Yagya sehen kann, dass der Herr an einem Ort verweilt, aber mit seiner Energie alles durchwaltet. Der ist an und für sich kein Mensch, sondern reiht sich in die Ahnengalerie von Valdi ein. So, ein bisschen Polemik muss sein am Morgen. So, Krishna Bewusstsein gibt uns einen guten Vorgang, hierher hinzukommen. Wenn die Philosophie des Krishna Bewusstseins ist an und für sich einfach, das was wir lernen müssen, das, wir sprechen vom Auge des Wissens, ist an und für sich einfach zu erwerben. Es heißt, da, und das kann jeder mit ein wenig Gottesbewusstsein verstehen, wir sind individuelle Seelen und wir sind dazu bestimmt, Gott in einer glückseligen Beziehung zu dienen. Weil wir unseren freien Willen missbraucht haben, sind wir in der materiellen Welt und schöpfen unser eigenes Schicksal hier. Diesen Punkt können wir immer wieder sehen, auch heutzutage in unserem freien, der Sturz der Seele aus der spirituellen Welt ist etwas Praktisches. Selbst im spirituellen Leben oder wenn wir im Krishna-Bewusstsein sind, kann es sein, dass wir durch den Missbrauch unserer Unabhängigkeit für eine gewisse Zeit mit illusionären Tätigkeiten fortfahren werden. Das werdet ihr selber nach dem Ferienlager als eines eurer Arbeitsaufgaben mitnehmen, nämlich den Gebrauch eures freien Willens, den ihr habt. Wie geht ihr damit um? So, wenn wir vom Glück begünstigt sind, diejenigen von uns, die gefallen sind in diese materielle Welt, also wir alle, dann kommen wir in der menschlichen Form des Lebens in Kontakt mit den Möglichkeiten, die uns Krishna gegeben hat. Mit den heiligen Schriften, mit den Gottgeweihten und mit einem reinen Geweihten wie Srila Prabhupada, der hier erschienen ist, um uns zu erheben aus unserem gefallenen Zustand. Und können unser Krishna-Bewusstsein, unser Gottesbewusstsein wieder erwecken. Das ist alles sehr, sehr einfach zu verstehen an und für sich und bereitet keine größeren Schwierigkeiten. Es ist also nicht sehr schwierig, diese Philosophie zu akzeptieren und damit umzugehen. Trotzdem kann es vorkommen, dass man Zweifel entwickelt. Und ich möchte heute, bevor ich über Krishna spreche, zwei Zweifel anbringen, da wir ja Sadhana Siddha sind. Das heißt, bedingte Seelen, die auf dem Wege sind, und möchte versuchen, diese Zweifel zu beantworten. Erst dann, wenn man eine befreite Seele ist, werden Zweifel nicht kommen. Dass Zweifel kommen, ist eine Funktion der Intelligenz, die verunreinigt ist. Und im materiellen Leben geschieht diese Verunreinigung immer wieder aufs Neue. Ein Zweifel ist, Krishna-Bewusstsein erscheint mir wie eines der vielen Weltreligionen zu sein und Weltmythologien. Ganz zu sprechen von den vielen Göttern, die es gibt, ist Krishna einer davon. Und im Krishna-Bewusstsein gibt es eine bestimmte Theorie der Schöpfung und des Lebens nach dem Leben. So, da gibt es so viele Ansichten, ist deswegen nicht die vedische Ansicht nur eine relative Ansicht. Eines von vielen. Warum soll ich mich dem Krishna-Bewusstsein zuwenden? Sind diese Religionen nicht einfach schlechtweg Schöpfung von Menschen? Verstehe ich diesen Zweifel? Es kommt einem, wenn man zum Beispiel nachher im Zuhause, Krishna soll Gott sein? So ein kleiner Junge in Vrindavan, eine Flöte im Gürtel. Gelben Dhoti hat er an. Warum denn Dhoti unbedingt? Könnte doch auch einfach modische Hose sein. Dann hütet er Kühe. Nicht nur Kühe, Kälber eigentlich. Und lässt sich manchmal von den Kälbern, hängt sich an den Schwanz der Kälber und lässt sich durch die Kuhfladen ziehen. Also, wirklich, das kann man doch nicht. Ich bin doch erwachsen, ich bin über 18 jetzt, also das kann ich doch jetzt nicht so einfach so sehen. Ich meine, nicht? Da haben wir schon einen Zweifel. So, das Krishna-Bewusstsein wird hier verwechselt mit einer Mythologie. Eine Mythologie, ein Mythos, ist eine bestimmte Welterklärung, die auf einer bestimmten Ebene stattfindet. Krishna-Bewusstsein ist aber Dharma. Dharma ist etwas ganz anderes. Dharma heißt an und für sich das So-Sein, die ontologische Beschaffenheit. Wir alle, um es kurz zu machen, ich möchte hier nicht ganz so sprechen, als würde, ihr habt schon viele Informationen, ich will nur kleine Punkte machen, die euch dann Zugang verschaffen zu eurer Infotabelle. Nicht den Computerschlüssel geben, tick, 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 und dann sieht man dann gleich, tick, 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 die ganzen aufgespeicherten Dinge. Dharma heißt unsere wesenseigene Beziehung. Wir sind ein Teil Gottes. Und Dien, das ist die Schlussessenz des Krishna-Bewusstseins, Bhakti. Wir dienen. Nun, aber was macht denn der kleine blaue Junge? Warum denn unbedingt so einen kleinen blauen Jungen? Dieser, das ist nur eines der unzähligen Aspekte Krishnas. Krishna für den normalen Menschen, wie wir sprechen, ist, wie wir eben gesagt haben, Ekadeshas Kita Yagya, der Ursprung aller Energien. Und so wird Krishna im Bhagavatam definiert. Janmadyasya Yataha. Kann es eine universale Energie, eine universalere Bezeichnung von Gott geben? Das ist der Gott, den wir im Krishna-Bewusstsein ansprechen. Dass Gott eine solche Form annimmt und da seine, das ist die lila Form Gottes, die Spielform Gottes, mit der er spielt, zeigt nur eines seiner Aspekte, seiner unendlichen, seiner Gunas, seiner Eigenschaften, dass er nämlich aus Liebe zu seinen Devotis eine solche Form annimmt, wo die Devotis ihn wie ein Kind verehren können und lieben können. Dass er sozusagen als Bala Gopal erscheint, der von seinen Devotis in dieser Form verehrt wird. Das ist ein Zeichen von Liebe, wie wir gestern mit dem Minister, der vor seinem Enkel auf die Knie geht und um den Pult, um das Pult jagt. Diese Ansicht, dass Krishna-Bewusstsein nur eine von vielen Mythologien ist, ist verkehrt. Es geht hier um Dharma, um das So-Sein. Der Mensch, bei diesem Argument misst sich der Mensch das Recht an, das Maßstab, der Maßstab aller Dinge zu sein. Mit anderen Worten, etwas aus seiner bedingten Sicht zu beurteilen. Ist der Mensch aber der Maßstab aller Dinge? Kann er über Gott urteilen? Hat er die Sonne und die Planeten geschaffen? Die Zeit, das Leben, den Tod? Hat er die Kontrolle darüber? Nein! Er ist in eine Welt gesetzt, in der er von diesen Dingen kontrolliert werden wird. Und deswegen sollten wir nicht an Krishna, dem Ursache aller Ursachen, zweifeln. Um Gott zu verstehen, muss man einen wichtigen Punkt verstehen, der einen Menschen aus dieser relativen Auffassung von Gott wegbringt. Nämlich, dass Krishna Achintya Shakti hat, eine unbegrenzte Energie und unbegrenzte Fähigkeiten, mit der er alles machen kann. Er muss nicht erscheinen, wie es in unserem Verständnis der Fall ist. Ich möchte euch ein Bild geben, was ein Gottesbild geben, wo diese Achintya Shakti nicht begriffen wird. Es ist das Gottesbild des alten Mannes, der graue Haare gekriegt hat. Warum hat er graue Haare gekriegt? Und hat wahrscheinlich jetzt auch Gehbeschwerden, Kalk und so, weil er sehr alt ist. Er ist Adi Purusha, die ursprüngliche Persönlichkeit, und muss deswegen durch den Zahn der Zeit ein bisschen alt geworden sein. Das ist ein typisch menschliches Verständnis, wo sich der Mensch ein Gottesbild macht und als das Maß aller Dinge sieht. Das heißt, konsequent gedacht, dass Gott irgendwann mal zu Grabe getragen wird, weil er irgendwann mal stirbt. Wer alt wird, muss auch sterben. Nun, ein anderer Punkt. Gott hat seit unverdenklicher Zeit in Schriften die Menschheit gelehrt. Und große Seelen haben die Schriften, die Texte in den Schriften erfahren und verwirklicht. Wenn wir also von Krishna, von den transzendentalen Schriften hören, werden wir mit diesen Dokumentationen von großen Seelen in Kontakt kommen, die bereits Krishna bewusst geworden sind. Krishna-Bewusstsein anerkennt diese religiösen Erfahrungen echter Tradition an, aber hier wird noch mehr gelehrt. Es ist nicht eine sektiererische Wissenschaft, sondern Bhagavad Dharma, die das Wissen über die höchste Persönlichkeit Gottes in seinen vielfachen Aspekten, mit denen er diese Welt organisiert. Ich hatte einmal eine Diskussion mit einem Religionswissenschaftler, in dem ich ihn fragte, so was meinen Sie denn jetzt mal ehrlich? Hat Gott den Menschen geschaffen oder hat der Mensch Gott geschaffen? Also das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. So, wir würden sagen, der Mensch hat Gott geschaffen. Nein, umgekehrt. Gott hat den Menschen geschaffen. Das ist eine theomorphe Auffassung, dass also Theos, der Gott, der Ursprung aller Dinge ist und nicht der Mensch. So diese Zweifel, die wir haben, kommen sehr oft dadurch zustande, dass wir einfach auf einer materiellen Ebene schauen und Gott versuchen, in diese Systeme, die wir dort machen können, zu bringen. Wir können diese Zweifel transzendieren, indem wir unsere Intelligenz läutern. Das geschieht nicht nur auf dem philosophischen Weg. Ich habe eben versucht, ein paar Antworten für diesen Zweifel zu geben, dass Krishna-Bewusstsein eines von vielen Sachen erscheint und ein bisschen mythologisch ist. Diese Antwort jedoch kommt letztendlich durch die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Der Krishna sagt, Bhaktyamang Abhijanati, nur durch hingebungsvolles Dienen kann ich verstanden werden, so wie ich bin. Wenn ein Devotee merkt, wie er Zweifel hat, sollte er einfach seine Pflicht ausführen im hingebungsvollen Dienst. Er kann eine Pilgerfahrt unternehmen zu heiligen Orten, wo er die Wirklichkeit der Krishna-Bewusstsein sieht, in den Tempeln, in den Deities und so weiter, und sollte Gemeinschaft haben mit reinen Devotees. Aber diesen Zweifeln, die sich manchmal bilden können, sollte man von vornherein vorbeugen, indem man von vornherein ein enthusiastisches und spirituelles Leben führt. Mit großem positiven Zugang einfach sehen, dass der Geist rein bleibt und nicht einfach verunreinigt wird. So, ich möchte jetzt zum Abschluss, ich habe fast die letzte Vorlesung, noch einen weiteren Punkt machen. Krishna für uns zu verstehen, wird ein Lebenswerk sein. Und während wir uns einfach mit Krishna beschäftigen, werden wir sehen, wie die Zweifel einfach durch die Läuterung, die wir dabei erfahren, vergehen werden. Zweifel sind materiell. Hat keine Relevanz für. Eine Pfütze mit Urin hat keine Relevanz für die Sonne. So hat auch für den Krishna-bewusst erhellten Geist die Zweifel, die kommen und gehen, weil sie auf der mentalen Ebene formuliert werden und an und für sich gar keine Grundlage haben, außer unsere selbstzentrierte Haltung, die ja überhaupt keinen Platz, keine Wirklichkeit hat. Die werden vergehen. So, wenn wir uns mit Krishna auseinandersetzen, müssen wir 5 Dinge verstehen. Krishna, oder irgendetwas zu verstehen, sagen wir die Medanga-Trommel, die Abhimanyu so schön gespielt hat heute wie das ganze Ferienlager, hat fünf Aspekte. Nur wenn wir diese fünf Aspekte verstehen, haben wir die Trommel verstanden. Zunächst einmal müssen wir nach dem Namen fragen. Mridanga. Dann können wir fragen, Dham, wo kommt sie her? Was ist ihr Ort? Dann sagen wir Bengalen. Also die kommt aus, das ist ein Plastikding, das ist schon eine Imitation, aber sagen wir mal so richtig drauf. Rupa, wie sieht sie aus? Wie eine Fischreute, eine zweifache Fischreute. Lila, das heißt, was macht sie? Tene, tene, ta, gita, ta, gita, ta, gita. Also diese Töne. Und Guna, was ist die Eigenschaft? Ja, sie ist wetterfühlig. Zum Beispiel, das ist eine der Eigenschaften, die ist ja Leder und Ton und deswegen, oder es gibt andere Eigenschaften. So, wenn wir irgendeine Sache ganz verstehen wollen, müssen wir über diese Dinge Bescheid wissen. Wir hatten schon mal ein ähnliches Beispiel, wenn wir zum Beispiel diesen Wedel sehen und nicht verstehen, was ist eine Funktion, was ist eine Lila, was für Aktivitäten tut dieser Wedel. Dann stecken wir uns ihn vielleicht in die Haare als Schmuckstück oder fegen damit die Küche sauber. Oder wenn wir eine Kuh sehen und wir sehen nicht, was kann sie machen, dann melken wir sie nicht und verdursten gleich neben ihrem prall gefüllten Euter. Wir haben Durst daneben. Oder wir nennen die falschen Namen, wir nennen die Kuh vielleicht eine Brille und Missverständnisse treten auf, nicht so? Um Krishna wirklich zu verstehen, tun uns die großen Acharyas seinen Namen, seinen Dham, seinen Rupa, seinen Lila, seinen Guna erklären. Ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, in der noch verbleibenden Zeit. Krishna hat sehr viele Namen, unbegrenzt viele Namen, letztendlich. Krishna, wir sagen Krishna, weil Krishna andeutet, dass er zunächst einmal der Allanziehende ist und zweitens andeutet, dass sich mit seinem Namen zu schänden, er bedeutet Geburt und Tod zu unterbinden, zu beenden. Krish heißt Geburt und Tod und Na oder wie heißt nicht. Das ist eine der vielen Erklärungen. Nun, Krishna hat, wie gesagt, viele Namen entsprechend seiner unzählig vielen Lilas. Er heißt zum Beispiel Yashoda Nandan, der Sohn von Mutter Yashoda, oder Gopinath, der Herr der Gopis. Es gibt sehr viele dieser Namen. Das Wunderbare an Krishna ist nun, oder an Gott, ganz gleich welchen Namen man chantet, er offenbart sich in dieser Art und Weise, wie der Devotee ihn haben will. Auch wenn man den Namen Krishnas nicht kennt und einen Namen wie sein nennt, wie man ihn so landüblich versteht, vielleicht Gott. Gott ist an und für sich überhaupt kein Name. Fällt euch das auf? Es ist so, als wenn ich zu Ujwala sage, Mensch. Es ist ein Mensch, klar, oder? Aber, sorry, Ujwala, du fällst mir einfach immer ein. Da ist ein Name, Gott drückt nur eine Position aus, die man im Lexikon nachschlagen kann. Krishnas, also Gott hat auch Namen. So, ganz gleich, auch wenn man die Namen nicht kennt, diese Namen, offenbart sich Krishna einem schon, wenn man mit der richtigen Haltung chantet. Im Srimad Bhagavatam hört man das Beispiel von Gajendra, einem Elefanten, der sich an den höchsten kontrollierenden wandte und nicht genau wusste eigentlich, wer es war und wie er ihn nennen sollte. Aber weil er den Höchsten meinte, deswegen kam der Höchste zu ihm hin. Brahma und Shiva wussten, dass die jetzt nicht erscheinen konnten. Brahma und Shiva waren sich darüber bewusst, dass sie jetzt nicht gemeint waren. Also sie verlassen uns jetzt. Also, Hare Krishna, ich möchte uns sehr bedanken, Herr Jakob, dass Sie unser Gast waren. Es war sehr schön, Sie war eine Bereicherung. Und Ludwig auch. Hare Krishna, gute Reise, fahren Sie vorsichtig. So, Da wusste Shiva und Brahma, Gajendra meint Krishna, er meint den Höchsten. Und deswegen erschienen sie nicht, sondern Vishnu erschien, er wurde gerufen. Also Krishna ist sehr, sehr barmherzig. Selbst wenn wir nicht all diese komplizierten Dinge, also im Ferienlager haben wir eigentlich keine komplizierten Sachen erklärt, aber es gibt da sehr komplizierte Sachen, nicht so verstehen oder uns nicht so daran erinnern. Krishna wird erscheinen, wenn wir ihn meinen. Ein wichtiger Punkt. So, Krishna hat auf seinen Aufenthaltsort Goloka Vrindavan, in dem er sich befindet. Diese spirituelle Königreich Gottes ist wie ein Lotus angeordnet. Nun möchte ich euch nicht bitten zu denken, ach, ein Lotus, schon wieder so mythologisch. Warum denn nicht einfach ein Schweizer Alpenland oder sowas? Diese Frage kann sich so nicht stellen, wenn man die Achintya Shakti, die unbegreifliche Kraft Krishnas akzeptiert, die man akzeptieren müsste. Im Zentrum dieses Lotus befindet sich Nandagram, der Ort, wo Krishna mit seinem Vater ist. Und drumherum sind die Blütenblätter, die Aufenthaltsorte der Gopis sind. Und noch weiter da draußen sind die Weidefläche für die Kühe. So, Krishna geht in diesen transzendentalen Bereich, in diesem transzendentalen Dharma und führt dort seine transzendentalen Spiele aus. Im Govinda Lilamrita wird das sehr interessant erklärt. Es ist so, wenn wir in Vrindavan gehen, man kann da einmal um Vrindavan rotieren, hätte ich fast gesagt. Also, wie war das Wort? Zirkumambulieren. Vrindavan Parikrama machen. Vrindavan umkreisen. Und geht dann durch die verschiedenen Wälder, durch diese wunderschönen Orte. Wir waren vorletztes Jahr, die Zeit vergeht immer so schnell, man weiß nie genau, was genau, im Frühjahr irgendwann mal, vor 2 Jahren nehme ich an. Da haben wir diese Vrindavan-Tour gemacht und ich möchte euch alle ermutigen, es einmal in eurem Leben zu machen. Man geht dort mit den Ochsenkarren durch das heilige Land, man geht durch die Flüsse, wartet durch Flüsse hindurch, überklettert Berge. Wusstet ihr, dass es im Vrindavan eine kleine Ausgabe der Himalayas gibt? Die hat Krishna dort hingebracht, denn Krishna wollte, dass alle heiligen Orte in Vrindavan versammelt sind. Es gibt dort also auch Badrinath und alle Orte. Es ist ein sehr, sehr transzendentaler Ort, durch schöne Täler, an Seen vorbei, an blühenden Feldern, an Dromedaren und Elefanten. Wenn man wirklich die Welt sehen will, muss man Vrindavan sehen. Denn dort ist alles zu sehen. So, wir sind da rumgegangen und wir haben genau 30 Tage gebraucht, wo wir zum Teil stramm marschiert sind. Die ganze Nacht herum, während die Jakale um uns heulten, nicht? Und manchmal schnappten. Und das ist sehr abenteuerlich an und für sich. Und ich fragte mich die ganze Zeit, wenn wir das Krishna-Buch lesen und von Krishnas transzendentalen Aktivitäten dort hören, dann hören wir, dass er an einem Tag überall in Vrindavan war. Wir haben 30 Tage gebraucht, weil das so weitläufig war. Wie hat Krishna das gemacht? Und er ist ja nicht stramm marschiert, wie wir. Also wir sind auch nicht stramm marschiert. Also wir haben immer Frühstück gegessen und dann haben wir Mittag gegessen. Und das dauert ja immer so lange, so eine Devotees, weil man sich so viel zu erzählen hat und so weiter. Aber so. Und im Govinda Lilamrita habe ich jetzt die Erklärung gefunden. Das heißt, an einer Stelle, als Krishna das Haus verließ, trug ihn das transzendentale Land von Vrindavan zu dem Treffplatz, wo er sich mit Radharani traf. Worauf das zurückgeht, dieses Verständnis, ist, wie ich schon eben gesagt habe, dieser Bereich ist ein Bereich des reinen Bewusstseins. Man kann dort keine materiellen Begrenzungen, wie zum Beispiel unsere Naturgesetze, anwenden. Dieses reine Land ist Bewusstsein und dient Krishna wie jedes Wesen. So, das ist der transzendentale Aufenthaltsort des Herrn, der Dharma. Wir sollten nicht denken, Vrindavan ist nur eine, wie soll ich mich ausdrücken, eine geografische Angelegenheit in Raum und Zeit situiert, in diesen Dimensionen, die wir kennen. Man kann in Vrindavan selbst hier in dieser materiellen Welt sein. Prabhupada sagte das, als wir einmal in Vrindavan waren. Er sagte, wie hat euch Vrindavan gefallen? Und wir sagten, ja, toll. Und er sagte, nun ist es eure Aufgabe, Vrindavan in die materielle Welt zu tragen. Dort zu euren betreffenden Karma-Löchern, zu den Orten hin, wo ihr herkommt. So, das ist richtig das Verständnis von der spirituellen Welt. Wir können hier und jetzt in der spirituellen Welt sein, wenn wir im Krishna-Bewusstsein sind. Das ist eine spirituelle Dimension des gereinigten Bewusstseins. Krishna hat eine Form. So wie wir in dieser weltlichen Welt hören von Krishnas Form, werden wir sofort denken, hier ist etwas begrenzt. Ich weiß, wenn wir über Krishna sprechen, indem wir diese unbegreiflichen Dinge erwähnen, seine Energien, wie die materielle Welt und die spirituelle Welt von ihm ausgeht, dann folgen uns noch die bedingten Seelen zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber wenn wir dann ein Bild zeigen, das ist Krishna, guck mal, dann setzt es bei vielen aus, weil sie sofort diesen Hühnerrückschluss machen. Das ist ein philosophischer, nicht ein polemischer Ausdruck, dass man denkt, so wie es hier ist, so muss es auch dort sein. Und so weiter. Kennt ihr die Geschichte von Henki Penki, dem Huhn? Das ist ein normalerweise liest man das in den Kinderbüchern. Henki Penki ging eines Tages spazieren. Möchte ich jetzt den Kindern widmen. Und kam unter einem Pflaumenbaum vorbei. Da fiel eine Pflaume auf Henki Penkis Kopf. Aua, sagte Henki Penki. Und woher kommt denn das? Er schaute so um. Die Hühner gucken meistens nicht so. Aber woher kommt denn das? Von Boden? Nein. Und er konnte sich das nicht erklären. Und dann musste es eine Erklärungsversuche machen. Plötzlich kam Henki Penki, weil er total auf der mentalen Ebene war, eine Idee. Die Welt fällt uns auf den Kopf. Das ist es. Und ging hin in den Hühnerhof und sagte, jetzt haben wir nur noch eine Minute Zeit. Sagt schnell eure Gebete auf, die Welt fällt uns auf den Kopf. War natürlich verkehrt, war nur eine Pflaume gewesen. So, das ist die Geschichte von Henki Penki und von daher sagt man die Hühnerphilosophie, wo man einfach in seinen Kategorien denkt und nicht darauf kommt. So, Krishnas Form sollte nicht missverstanden werden. Krishnas ist transzendental. Was er mehrere Male im Krishna-Buch, kann man das darüber nachlesen. Ich möchte euch hier nicht das Damodar-Lila erklären. Ihr wisst, wo Krishna durch ein Seil nicht gebunden worden kann. Mutter Yashoda knüpfte Seile aneinander, die mehrere Male ein Fußballfeld umspannen konnten und versuchte, dieses Seil um Krishnas Bauch zu kriegen, aber merkte ganz gleich, wie sehr sie die Seile verlängerte. Das Seil war immer noch zu kurz. Ein anderes Mal hatte Krishna Mutter Yashoda beim Öffnen seines Mundes gezeigt, wie alles, aber auch alles in Krishna enthalten ist. Das ist die transzendentale Natur von Krishnas Form. Sie sah sich selber in Krishna drin. Sie konnte es natürlich nicht mehr verstehen, weil sie ja außerhalb von Krishna war und ihn anschaute. Sie war also nicht direkt in seinem Mund drin. Es war also eine Vision der universalen Form. Krishna offenbart das sehr oft in seinen transzendentalen Liedern, dass seine Form alles beinhaltet. Auch den Betrachter, der sie schaut. Und da hört es ja schon auf mit unserem Verständnis. Krishnas Lilas sind sehr ekstatisch. Krishnas Lilas sind, gibt es viele Einteilungen. Wir können hier heute sprechen über seine Lilas in Bezug zu den Devotis. Krishnas augenscheinliche Freude ist es mit seinen Lilas, seinen Devotis, Freude zu schenken. Krishna ist ständig damit beschäftigt, für seine Devotis die wunderbarsten Aktivitäten auszuführen, die, wenn man sie hört, einen total absorbieren kann. Ich möchte euch da etwas Persönliches gerne sagen. Schon als ich ein Kind war, habe ich sehr viel gelesen. Erstmal alle Märchenbücher, so, Grimms Märchen, Haufs Märchen, die konnte ich alle auswendig. Und dann später, wie hieß der, Ali Baba und die 40 Räuber. Und dann ging es weiter zu den Märchen von Adler und Jung. Und dann ging es weiter zu den politischen Märchen. Und die Autobiografie von John F. Kennedy konnte ich auch sehr gut. Und so weiter und so fort. Ständig beschäftigt, aber jetzt, wo man sich mit Krishna beschäftigt und einfach, man muss ein bisschen intensiv, man muss ein kleiner Nektarjäger werden, dann kriegt man Sachen raus über Krishna, die verschlagen einem die Sprache. Die werden dann auch irgendwie so, dass man die fast wie ein Geizhals für sich behalten will. Es gibt zum Beispiel Lilas von Krishna, die ich noch niemandem erzählt habe, weil ich die erst nochmal für mich behalten möchte. Nicht? Man wird so wie ein abgieriger Nektarjäger. Ich werde die schon noch erzählen. Ich muss die erst noch ein bisschen mehr verstehen, deswegen habe ich sie nicht erzählt. Aber nur zum Sagen, die werden einem sehr wichtig. Man würde sie zum Beispiel nicht irgendwelchen Materialisten erzählen, weil man weiß, dass sie kurz ihr Bein heben würden. Eben wie in dem Baldi-Beispiel. Nicht? Und so weiter. Deswegen. Ja, so, diese Lilas sind einfach sehr wunderbar. Und zum Schluss, ich komme jetzt zum Ende, weil gibt es die Gunas, die Eigenschaften Krishnas. Ich selber wollte damit sagen, also ich habe den Punkt nicht abgeschlossen, finde einfach nichts Attraktiveres zum Hören. Und ich habe so viel gehört, Geheimnisse, Filme und diese Krishnas Lila übertreffen wirklich alles. Dann, Krishna hat natürlich viele Eigenschaften. Es werden von all den Eigenschaften die er hat 64 aufgezählt. Statt jetzt alle 64 vorzulesen, möchte ich nur seine vier speziellen erwähnen. Krishna hat im Grunde genommen unbegrenzt viele Eigenschaften. Doch 64 werden einfach zu unserem Verständnis aufgezählt von Rupa Goswami. So, diese vier Eigenschaften, die niemand außer Krishna hat, also auch nicht Narayan, nicht Vishnu, nicht Shiva, nicht Brahma und nicht das Lebewesen, sind: erstens, Krishna ist wie ein Ozean voller Wellen von Spielen, die im Innern eines jeden in den drei Welten Wunder vollbringen. Da haben wir eben von gesprochen. Diese transzendentalen Aktivitäten von Krishna sind wie ein Ozean voller Wellen. Kann man die Wellen im Ozean zählen? Nein. Selbst wenn man sie zählen könnte, würde sich schon wieder eine neue gebildet haben. Und dann kann man schon von vorne wieder anfangen oder neue gebildet. Krishnas Spiele sind also wie Wellen auf dem Ozean, so viele, und können im Inneren eines jeden große Verwunderung vollbringen. Zweitens, in seinen ehrlichen Liebesspielen ist er stets von seinen liebsten Geweihten umringt, die ihm beispiellose Liebe darbringen. Radharani ist die höchste Geweihte von Krishna. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben für die Liebe, die Radharani für Krishna empfängt. Sie will ihn unbedingt zufriedenstellen und unbedingt mit ihm in Gemeinschaft sein. Und deswegen ist sie bereit, alle Hindernisse zu überwinden, um mit Krishnas Gemeinschaft zu haben. Manchmal geht sie also mal nachts über zu Krishna und trifft ihn in irgendeine der Hainen in Vrindavan, weil da es so dunkel ist, übt sie bei sich zu Hause mit verschlossenen Augen zu gehen. Sie tut sich eine Binde vor die Augen und lernt dann in ihrem Palast erstmal so zu gehen, ohne irgendwo anzustoßen, damit sie nicht ganz zerbeult bei Krishna ankommt. Und dann gibt es Dorn in dem Wald von Vrindavan. Was macht Radharani, um damit fertig zu werden? Sie geht in ihrem Zuhause, übt sie es barfuß über Dorn zu gehen, wie ein Fakir. Und gibt es Giftschlangen in Vrindavan, das macht Radharani in dem Fall, sie nimmt Unterricht bei einem Schlangenbeschwörer, um zu lernen, Giftschlangen zu beschwören. Oder was man macht, vielleicht würde man nicht gerade das machen, aber das lernt sie. So begierig ist sie, mit Krishna zusammen zu sein. Sie sollen nichts hindern. Das sind die liebsten Geweihten von Krishna. Drittens, durch den melodiösen Klang von Krishna, das Flöte, wird der Geist aller Lebewesen in den drei Welten bezaubert. Wenn wir diesen Klang von Krishnas Flöte hören können, werden selbst unsere Meditation, wenn wir dann, das werden wir vielleicht tun in der Meditation, wird sie zerbrechen, die Meditation, und aufgelöst sein. Sie ist so bezaubernd, so anziehend, dass die Gopis, als sie ihn hörten, alle stehen und liegen ließen, selbst ihre Säuglinge. Es ist übrigens hier ein Geheimnis, damit ihr, wenn man die zweite Einweihung kriegt, bekommt man ein Mantra, wenn man den in der Vollkommenheit chantet, hört man die Flöte von Krishna. Man muss da natürlich frei von Lust zu sein, um einfach den Anker ins materielle Leben aufgegeben zu haben, aber wenn das der Fall ist, hört man Krishnas Flöte. Also durch den melodiösen Klang seiner Flöte bezaubert er den Geist aller Lebewesen in den drei Welten. Wir können uns das eigentlich nicht vorstellen, den Klang von Krishnas Flöte. Und schließlich und letztlich, seine persönliche Schönheit und sein Reichtum sind jenseits jeden Vergleichs. Niemand kommt ihm gleich und niemand ist größer als er. So versetzt die Persönlichkeit Gottes sämtliche Lebewesen in allen drei Welten in Erstaunen. Er ist so wunderschön, dass er Krishna genannt wird. Krishna ist im Besitz von vier besonderen transzendentalen Eigenschaften, die Narayan nicht hat. Seine wunderbaren Spiele, die Vielzahl wundervoller Gefährten, die ihm, wie die Gopis, besonders lieb sind, seine vortreffliche Schönheit sowie der betörende Klang seiner Flöte. Das ist Krishna. So, wir können in dieser Welt geschult werden, Krishna bewusst zu werden und unser Krishna-Bewusstsein hier zu entwickeln. Janma karma chame divyam evam yo vetika tvata chakva deham puna janma naitimam etisarjuna. Das ist ein Schlucker aus der Gita, der sagt, wer das Transzendentale erscheint und die Aktivitäten des Herrn versteht, wird, wenn er diesen Körper abgibt, nicht aufs Neue einen materiellen Körper aufnehmen oder annehmen müssen, sondern direkt zurück in die spirituelle Welt hineingehen. So, lasst uns diese Zeit, die wir noch haben, benutzen dazu, Krishna bewusst werden. So, Hare Krishna, ich bin hier zu einem Ende gekommen. Sind hierzu irgendwelche Fragen? Doch, man sollte in Bezug zu seinem Spiritual Meister eine freundschaftliche Haltung annehmen. Man sollte sich wie und das heißt nicht, dass man ihn auf den Rücken klopft. Hallo Alter. Ach, meine Nordschleife, das ist sehr grobe Ausdruck. Aber eine gefühlte festen Freundschaft sollte der Schüler haben. Das ist wirklich. Da sollte dann natürlich auch noch Achtung da sein. Das wird zwar sehen. Mhm. da, das ist ein... Das ist an und für sich eine persönliche Geste, Krishna seine Gedanken zu offenbaren. Natürlich weiß Krishna bereits, was du denkst. Es ist genauso persönlich wie eine Opferung. Krishna gehört schon der Apfel, den du ihm weißt. Durch die Opferung jedoch wird dir an und für sich mehr genützt als Krishna, weil du eine persönliche Beziehung zu Krishna aufnimmst. So ist es auch mit den Gedanken. Und du kannst die entweder denken, indem du Krishna deine Gedanken offenbar, also Krishna, ich denke jetzt dies und das, kann man dir denken, oder wenn du vielleicht alleine bist, kannst du auch diese Worten offenbaren. Meistens ist es so wohl, dass man es in Gedanken tut. Bitte. Also bewusst, sehr oft ist das Denken ja eine unbewusste Sache, weil der Geist einfach loslegt. Ne? Ja, du meinst das Chanten und Lesen, dass das schon Dienst ist. Ja, es wurde Prabhupada mal gestellt, diese Frage. Und er sagte, was bedeutet Dienst? Man gibt seine Zeit und seine Energie. Das ist, was man tut beim Chanten. Man chantet und man gibt seine Zeit dafür. Das ist schon ein Dienst. Aber es ist so, dass der Sadhana Bhakti sollten alle die verschiedenen Möglichkeiten und Sinne, die man hat, in Krishna Dienst beschäftigt werden. Wenn du liest und chantest, sind die Augen beschäftigt beim Lesen, ich fange mal mit dem Lesen an, und dein Geist und beim Chanten deine Zunge noch beschäftigt und zusätzlich dein Hören und deine Konzentration, also drei Dinge. Doch was ist mit deinen aktiven Sinnen? Du hast auch Hände und du hast Beine und du hast ein Geruchorgan. Die sind halt alle. Die sollten alle nach und nach beschäftigt werden, damit die nicht einfach in Maya bleiben oder beschäftigt bleiben. Sollte man den Krishna nicht beschäftigen. Aber das ist schon ein Dienst. Einerseits vergisst man die Füllen. Das ist so, wenn man in dieser aktiven, liebevollen Beziehung handelt. Sieh mal, diese Acharyas haben zwei Aspekte. Einmal sind sie in dieser Welt und lehren in dieser Welt und verhalten sich in dieser Welt. Das andere Mal haben sie aber die ihre ewige Beziehung zu Krishna beschäftigt. Das sind zwei Bereiche. Der Prediger, es ist der höchste Gottgeweihte, der schon seine... Der heißt Uttama Alika, so sollte man es ausdrücken. Der ist bereits in seiner spirituellen Identität. Aber dieser Uttama Adhikari kommt auf eine andere Ebene herunter, man nennt sie die Matyam Adhikari Ebene, wo er in dieser Welt sich fortbewegt und predigt. Und da empfindet er auch wie, vergisst nicht Krishna, aber er handelt nicht in seiner ursprünglichen Beziehung zu Krishna. Was Prabhupada zum Beispiel getan hat, hat er gepredigt. Er hat junge Devotees beraten, er hat sich Gedanken gemacht über Projekte, die er in dieser Welt ausgeführt hat. Und weil er hat nicht mit Krishna in die Weidegründen zu dem Zeitpunkt gespielt, wo er das gemacht hat. Nicht? Er hat diese ewige Identität. Ich will jetzt nicht eine dieser ewigen Identitäten, ich will jetzt nicht sagen, welche, weil Prabhupada darüber nicht gesprochen hat zu uns. Wir haben als seine Schüler natürlich darüber so ein bisschen spekuliert, aber das wurde nicht von Prabhupada ermutigt. Er sagte, wenn ich euch das sagen würde, wer ich bin, dann würdet ihr es nicht verstehen. Aber es gibt da, anyway, wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, da gibt es hier noch mehr zu sagen zu dem Thema.
Er handelt also auf dieser Madhya Adhikari-Ebene, nicht? Und da spricht er Krishna. Also auch für uns schwierig zu verstehen, diese zwei, entweder man ist so oder so bei uns, nicht? Actually, aber man hat manchmal verschiedene Verhaltensweisen. So, sind noch irgendwelche Fragen? Was die Idee ist. Nun, wir hören von Brahman verweglichten Seelen, die das verweglicht haben, wie die vier Kumara zum Beispiel, wenn sie Bodhis wurden. Die müssen das verweglicht haben, die müssen da sich erste Fragen. Ich hatte es jetzt noch nirgendwo so, bin ich noch nicht so nachgegangen, weil wir ja keine Unversöhnlichkeit mehr sind. Brahman verwirklicht gesehen. Nur eigentlich gehen, benutzen die das Beispiel, sie mögen das Brahman verstehen, dass alles Brahman ist und so weiter. Aber sie gehen eigentlich nach dem Tode, wenn sie den Körper aufgeben, in das Brahman ein. Doch, das ist jetzt klar, die verlassen den Körper und werden in dem einen des Brahman, in diesem klassischen Sinne. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt 9:30 schon. Wir müssen hier enden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hare Krishna.